Passend zum Muttertag ist heute mein Einstieg. Ich habe euch mein wertvollstes Kochbuch mitgebracht. Also ich bin auch ein leidenschaftlicher Esser und wer gerne isst, ja, der beschäftigt sich dann auch natürlich damit, wie kommt man zu gutem Essen. Und meine Mama kocht fantastisch. Ja. Und dann hatte ich mich schon angefangen, in der Früh da ein bisschen reinzunehmen. Und dann, als ich ausgezogen bin ins Praktikum, habe ich mein erstes Kochbuch bekommen. Das war das Bayerische Kochbuch. Und ganz toll. Und dann habe ich da angefangen, da zu lesen und da angefangen zum Kochen. Und da bin ich voller Eifer und Motivation da gestartet. Und dann liest du halt da die Rezepte. Ja, ein Esslöffel Tomatenmark und Paprika und alles genaue Angaben. Und es kommt dann unten noch so ein Satz Salz. Da steht einfach nur Salz. Da denkst du, hä, Salz? Ja, was, ja, wie viel Salz? 10 Gramm, 20, 2 Teelöffel. Nächstes Rezept, Salz nach Belieben. Ja, super, ja, wie soll ich dann da weiterkommen? Irgendwann habe ich kapiert, okay, das mit dem Salz muss man ein bisschen rausfinden. Und dann habe ich dieses Kochbuch irgendwann von meiner Frau geschenkt. Das war wirklich ein Augenöffner. Das hat 200 Seiten Theorie. Und zwar werden einem die wichtigsten Sachen zum Kochen erklärt. Salz, Fett, Säure und Hitze. Wenn du die vier Sachen kapiert hast, wie die funktionieren, dann ist die Diskussion, ob man ein Steak vor dem Grillen salzt oder danach salzt, für dich ganz klar, wann man was salzt, wie viel Salz, brauchst du alles nicht mehr. Auf jeden Fall hast du einen Plan, wenn du kapiert hast, wie Kochen funktioniert, was da abläuft. Ja? Und das dachte ich, hey, das ist eigentlich so ein Hammerbild für unseren Glauben auch. Wenn wir nur so die Aufforderungen von Jesus nehmen und die einfach blind befolgen, das ist schon mal gut, ja, guter Anfang. Aber es ist ein Riesenunterschied, wenn ich unseren Gott kenne. Und je besser ich diesen Gott kenne und verstehe, wie der ist, wie der tickt, desto mehr wird das andere mir leichter vor die Hand gehen. Desto mehr würde ich dem vertrauen, desto größer wird der. Und so geht es heute in meiner Predigt eigentlich um ein tiefer Jesus kennenlernen. Das ist heute mein Thema. Wer ist eigentlich Jesus? Und diese Frage, die kommt immer wieder und das ist eigentlich so eine ganz bekannte Frage, wer die Bibel aufmerksam liest im Neuen Testament. Jesus führt immer die Leute dazu, dass sie die Frage stellen und ich vermute, in deinem Leben war das auch schon und du wirst sie hoffentlich auch immer wieder mal stellen, die Frage, wer ist denn eigentlich Jesus? Weil da passieren so ganz kuriose Dinge, zum Beispiel diese Geschichte, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, auf dem See, ein Riesensturm, die sind alle schier am Ertrinken sozusagen, da steht er hin und da sagt still und dann ist plötzlich alles still und alle sitzen in dem Boot drin und sagen, was ist denn das für einer? Wer ist denn der, dass ihm selbst der Wind gehorcht sozusagen? Also lauter solche Beobachtungen, wo einen wirklich stutzig machen oder die reden. Also es gibt ja viel Zeug, was die Menschheit gesagt hat auf dieser Welt, aber es war nichts. Nichts vergleichbar mit dem, was Jesus gesagt hat. Also was der in der Bibel uns hinterlassen hat an Worte, an Anordnungen, an Ideen, da kommt nichts mehr ran, was die Welt geschwätzt hat, annähernd. Ja? Also wer ist es, der sowas sagen und denken kann? Oder die andere Beobachtung wieder, naja, gleichzeitig ist er wieder ein normaler Mensch, gell? Also der sah aus wie ein Mensch, der ist gelaufen wie ein Mensch, hat immer gegessen, wieder musste schlafen, die Haare schneiden lassen, hat Emotionen und so weiter. Also wer ist denn dieser Jesus eigentlich? Wie ist das mit Jesus? Und meine spezielle Frage ist heute, wie ist das mit dem zwischen ganz Gott und ganz Mensch? Ganz Gott und ganz Mensch. Und das ist eine ganz faszinierende Frage. Da bin ich noch lange nicht fertig. Aber ich merke, je mehr ich dieser Frage hinterhergehe, wie kommt es zusammen, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist, desto tiefer wächst mein Glaube, komme ich hinein. Und man merkt, wie relevant die Frage ist, schon am Anfang der Christenheit. Also wenn du so in die Kirchengeschichte reindenkst, merkst du, okay, das hat die Leute wirklich beschäftigt. Und da waren viele wirre Ideen und da sind dann wirklich Sekten entstanden, da kamen Irrlehren, sind sogar Religionen entstanden, weil da irgendwas Wirres gedacht wurde, wie ist das mit Jesus, ganz Gott und ganz Mensch. Und so haben dann unsere Kirchenväter irgendwann gesagt, hey, wir müssen jetzt da eine Klarheit reinkriegen, wir müssen die Dinge klären und so haben die sich getroffen. Man nennt es dann so Synoden, also so eine große Kirchensynode am Anfang, um Dinge zu klären. Die eine hat mir letzte Woche angerissen, das war die von Nicea, so ein großes Treffen, wo man klären musste, wie passt es zusammen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also da wurde das Thema Dreieinigkeit verhandelt und geklärt. Aber damit war man noch nicht ganz fertig, sondern die nächste Frage, ja, wie ist es jetzt mit dem Jesus, mit ganz Gott und ganz Mensch? Und da gibt es einige Bibelstellen und ihr müsst wissen, zu der Zeit gab es die Bibel so noch nicht fertig. Also erst 500 nach Christus war in der Bibel alle Bücher gesammelt, wo man gesagt haben, die müssen da rein und dann war das fertig. Aber vorher kann sein, wie in Backnang, wir hätten jetzt halt nur das Johannesevangelium gehabt und da in Aschbach drüben, die hätten Matthäus und die einen den Philipperbrief und dann hätten wir den ausgetauscht. Und so sind die ganzen Schriften vom Neuen Testament unterwegs gewesen, aber noch nicht in dieser Fülle. Und man kannte viele Texte oder manche Texte und drei will ich heute herausheben und ich hoffe ganz arg, dass er die schon gut kennt. Wenn nicht, soll er die immer wieder lesen, weil das sind wirklich Texte, an denen ihr weiterdenken könnt und hoffentlich nie fertig werdet. Und so ganz wichtige Texte, was unseren Glauben betrifft. Und das erste ist die Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte. Also da habe ich, hoffentlich war die alle schon mal die Maria, mit euch hineingefühlt habt, was passiert, als der Engel Gabriel kommt und zu ihr diese Worte sagt. Er taucht ja da auf bei der Maria und sagt zu ihr, Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und der soll Jesus heißen. Da, das ist sein Name, Jesus soll er heißen. Bleib liegen. Und dann die Maria, intelligente Frau, denkt natürlich mit und so weiter, hört zu und dann sagt er, ja, und dieser wird groß sein, der Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen und sein Königreich wird kein Ende sein. Also dieser Vers sagt, er muss eigentlich Gott sein. Ja? Er sagt, Maria, ja, aber wie soll es gehen? Ich bin eine Jungfrau, ja? Wie soll ich da schwanger werden? Und dann sagt der Engel weiter, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten, also des Gottes im Himmel wird dich überschatten, darum wird das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und parallel dazu, der Josef, oder ungefähr so, dass sie da nicht völlig durcheinander ist, erscheint ihm auch ein Engel und er sagt, das Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Also eine total verrückte Ankündigung, wir haben die schon, hoffentlich schon öfters gehört und man hat sie ein bisschen verstanden so, aber wenn du dir das vorstellst, was da drin steckt, ja, da sagt, da wirst du schwanger werden und der wird Gott sein aus dem Himmel, der wird hier sein, in dir kommen und zur Welt kommen. Also es ist, wenn ich die Maria gewesen wäre, ich weiß nicht, ich hätte da ewig dran rumgedacht, was meint denn der? Wie muss ich mir das vorstellen, was da in mir wächst? Wenn du schwanger wirst, also als normale Frau denkt man das ja schon dauernd rum, wer ist denn der, der mal da rauskommt. Aber nach dieser Aussage, das ist doch die Frage überhaupt, oder? Oder stellt euch vor, wir hätten jetzt in Backnang das Johannesevangelium gerade ausgeliehen gekriegt von Steinbach drüben. Und dann würden wir da vorne anfangen zu lesen, okay, der Johannes, der schreibt das Gleiche, wie der Engel Gabriel sagt, nur so ein bisschen anders. Der sagt, im Anfang, also bevor überhaupt auf dieser Welt was war, war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also Jesus meinte damit. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Also wo wir sind, das hat er gemacht und er kam in das, was er selber gemacht hat, in das Seine. Und das Wort wurde Fleisch. Es wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Also wenn wir Jesus anschauen, sehen wir was von Gottes Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also hier das Ganze wieder auf einer anderen, etwas philosophischeren Weise formuliert. Und der dritte Text, noch kurz, damit ihr wisst, was eigentlich so, würde jetzt vielleicht aus Winneton jemand den Philipperbrief rüberbringen und sagt, nehmt ihr dafür das Johannesevangelium mit. Und da wird man hier vorlesen, den Philipper-Hymnus, das ist einer Wahnsinn der Text, ja, wo es heißt, er, Jesus, machte sich selbst zu nichts oder Gott machte sich selber zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen, jetzt könnt ihr euch mal umgucken da so, wer da neben dir sitzt, ja, indem er dem Nebensitzer, den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selber, wurde gehorsam bis zum Tod, ja sogar bis zum Tod am Kreuz. Also das sind mal so die ganz großen Texte zu dem Thema. Und da gibt es noch mehr, aber das sind mal die, die man vielleicht schon mal gehört, hoffentlich hat und sich beschäftigt hat. Ja? Und jetzt war die Frage, wie ist jetzt das mit diesem Jesus, ganz Gott und ganz Mensch? Wie geht es zusammen? Und jetzt probiere ich das in 30 Minuten euch zu erklären. Aber bis diese Frage geklärt hat, hat es bei unseren Kirchenvätern 250 Jahre gedauert. Okay? 250 Jahre. Also wenn ihr es heute ganz versteht, kein Problem, ja. Das ist nicht so einfach, wie man denkt, ja. Wie geht man bei sowas vor, wenn man diese Dinge versucht zu klären? Wie versucht man jetzt zu fassen? Und da gibt es immer so eine Richtung, eine Denkrichtung, ist so von der Logik her. Also wir versuchen jetzt diese Bibelstellen in eine Logik zu bringen, in eine Schlussfolgerung, ein Denkmodell aufzubauen, das logisch und Sinn macht und schlüssig ist, das man nachvollziehen kann, wo dann Leute wieder irgendwelche Fragen stellen und dann kommen die wieder, ja, aber du hast es doch hier, steht es doch nochmal so und ist doch wieder anders. Und dann ging das da wirklich Jahre hin und her, bis dann die ersten Kirchen, damals die Ägypter und die syrische Kirche, gesagt haben, wir steigen hier aus, Leute. Was ihr da macht, ist, wir kriegen das nicht hin, das funktioniert nicht. Es scheint manchmal so, als würden wir Menschen Dinge, und so ist es im Glauben leider, nicht leider, aber ist halt so, ja. Wir packen halt unsere Ideen, was wir so glauben, Bibelverse, Gedankenmodelle, alles Mögliche packen wir gerne in so Kisten rein, gell? Unsere Denkkiste versuchen wir damit voll zu machen. Und irgendwann denken wir, hey, jetzt noch ein, zwei Gedanken, dann haben wir es drin und dann liegen wir absolut richtig, da haben wir alles verstanden, jetzt machen wir hier dann dazu und dann merken wir aber schon gar nicht, dass dahin schon wieder was rausdrückt, weil wir es halt auf der einen Seite gar nicht ganz reinkriegen. Ja? Also wir denken, wir wollen es da reinkriegen, aber das haben die verstanden. Leute, es geht nicht, wir kriegen das da nicht rein. Wir kriegen das in diese Kiste nicht rein, weil da gab es dann die Exegeten, die gesagt haben, okay, wir gucken jeden einzelnen Vers bis ins Detail an und gucken, aber hier steht auch nochmal genau das und das und hinterfragen sozusagen alles Logische und stellen es wieder auf den Kopf. So hat es 250 Jahre gedauert, bis man endlich eine Lösung gefunden hat. Eine Lösung gefunden hat, um den Leuten zu sagen, wie ist das mit Jesus, ganz Gott und ganz Mensch. Und diese Lösung, die ist, wie so oft, vierfach. Eine vierfache Lösung. Schaut ihr mal hier hin. Und die fängt jedes Mal an mit einem Un. Also gut zu merken, ne? Sprachlich, super. Wie ist das mit Jesus? Und man hat gemerkt, okay, viermal un. Das heißt, wir können nicht fassen, wer Jesus ist, sondern wir können nur sagen, wer er nicht ist. Also diese ganzen schrägen Irrlehren, die können wir alle identifizieren. Und vielleicht kommen wir zu diesem großen Geheimnis ein bisschen näher. Weil mit Jesus ist es so, dass es einmal den Menschen Jesus gibt, wie wir es vorher hatten, wo der Maria sozusagen gegeben worden, der Mensch sozusagen, der in der Maria gewachsen ist, aufgewachsen ist, der gekommen ist, wo man in der Bibel oft auch von Fleisch spricht, in der natürlich sündlos war und gleichzeitig haben wir den Christus, ich nenne es den mal, vorhin hatten wir es mal Logos gehabt, den Christus. Deswegen reden wir von Jesus Christus, der ein Teil der Dreieinigkeit ist, der aus dem Himmel zu uns heruntergekommen ist, wie es Johannes beschrieben hat, der den Himmel verlassen hat und der kommt jetzt in unsere Welt. Und jetzt fragt man sich, wie verhalten die sich zusammen? Deswegen jetzt meine Kiste. In dem Moment, wo Jesus auf die Welt kam, inkarniert wurde, das ist so das theologische Fachwort, ja, haben wir seither nur noch einen in der Bibel befindlichen und auch in zukünftigen nur noch Jesus Christus. Also in dem Moment, wo Maria schwanger wurde, wo Jesus auf diese Welt gekommen ist, gibt es eigentlich nur noch einen Jesus Christus. Und jetzt sind die zwei in der Kiste drin. Und ich finde das eigentlich ein super Bild so, weil Da siehst du den Menschen Jesus. Und da ist zusammengekommen, Jesus und der Logos ist inkarniert, so ist der Fachbegriff. Und jetzt fragt man, wie passt das jetzt zusammen? Wie funktioniert das zusammen? Und da hat man, wie gesagt, lange überlegt und hat nur gemerkt, okay, das ist ein Gott, der zusammengehört, den man nicht trennen kann. Und deswegen jetzt die vier uns, ich schreibe die mal auf, dass wir die mal mitlesen kann, nämlich das Verhältnis von den beiden ist Jesus, der Mensch und der Gott, der ist unvermengt und unwandelbar. Unvermengt und unwandelbar. Das ist also relativ simpel zum Verstehen, ja, zum logisch nachvollziehen. Weil die eine dachte, naja, das wäre ja eigentlich easy jetzt, wenn die da zusammenkommen, dann machen wir sowas wie eine Scholle. Also man nimmt eine Flasche Wasser, eine Flasche Saft und dann leert man das zusammen und dann vermischt sich das sozusagen zu etwas Neuem wie ein vielleicht Apfelscholle. Aber bei Jesus können wir jetzt auch denken, naja, wenn jetzt der Mensch wird, der Gott Mensch wird, dass sich das miteinander vermischt. Aber wenn ihr mal in die Bibel lest, dann ist interessant, dass das überall nicht passiert ist, dass sich das nicht vermengt hat, dass Jesus immer noch schlafen musste. Also wenn praktisch seine menschliche Seite plötzlich göttlich geworden wäre, dann wäre das vielleicht so gewesen, dass er zu seinen Jüngern gesagt hätte, also jetzt ist abends Szene, morgen müssen wir wieder weiterziehen, ihr geht jetzt mal alle in euer Bett schlafen, weil ich bin ja Gott, ich brauche nicht mehr schlafen, ich bin ja immer wach, ja. Ich tue alles herrichten, putzen, sauber machen, dass ihr morgen früh wieder aufstehen könnt und dann können wir weiterschaffen, weil bei mir, ja. Oder, sorry, mir gebt ihr bitte keine Hand, weil ich kann nicht mehr normal zudrücken. Ich bin ja als Gott, ich habe so viel Kraft, ich drücke zu und dann breche ich jedem immer gleich die Hand, ja. Also das ist interessant, dass dieses Unvermengt, was dann manche dachten, sagen, nein, das geht nicht. Wir haben beides zusammen, Jesus und in Christus, aber das vermengt sich nicht, sondern das bleibt unvermengt zusammen. Und auch unwandelbar. Also da wird jetzt nicht das Menschliche ins Göttliche verwandelt oder das Göttliche abgeschwächt, weil das Menschliche das Göttliche von Jesus aufnimmt sozusagen. Also es ist ganz wichtig, das wirklich zu denken, dass das hier klar bleibt und dass das auch so bleibt. Das Zweite ist, oder das Dritte und Vierte, Jesus ist ungeteilt. Und unzertrennbar. Ungeteilt und unzertrennbar. Manche haben gesagt, naja, der berührt sich ja nur ganz lose. Also die sind praktisch so eigentlich fast nur nebeneinander. Und man könnte die ganz einfach wieder zerteilen. Oder wenn jetzt Jesus den Arm hebt, dann ist er ein Mensch, der den Arm hebt und wenn er jemand heilt damit, dann ist sein Logos, der göttliche Teil, der dieses Wunder macht. Oder wenn Jesus am Kreuz stirbt, dann könnte ich sagen, naja, dann stirbt da nur der Körper. Oder wenn er ausgepeitscht wird, dann leidet nur der Körper. Und für die Sünden dieser Welt, die nimmt der Logos, der göttliche Teil, auf sich. Wenn man das so zertrennen würde, ja, wieder auseinander. Das ist dann bis so weit gegangen, dass man dann beim Islam dann sagt, naja, dann ist da Jesus einfach, hat er den Körper der Logos hängen lassen am Kreuz, ist dann runtergegangen, wieder raus aus dem Körper und rein in den Simon von Kyrene und dann dazwischen den Leuten durchgelaufen. Ja. Also das sind solche Irrlehren und damit man das vermieden hat, hat er gesagt, nee, sorry, wir können den nicht zerteilen und wir können den nicht mehr auseinander trennen. Der wird immer zusammenbleiben. In einer Weise, wo sich aber nicht vermischt und nicht vermengt, aber zusammengehört. Jesus Christus ist ganz Gott und ganz Mensch. Im Kolosserbrief sagt er das, der Paulus, in Christus wohnt alle Fülle der Gottheit leibhaftig. Also in Christus wohnt die alle Fülle der Gottheit leibhaftig. So formuliert es jetzt der. Ja. Und für mich ist das jetzt erstmal total spannend, das mal zu beobachten, was unsere Väter formuliert haben. Aber für mich ist eigentlich jetzt die entscheidende Frage, ja, warum ist das so? Warum ist das so? Und da gibt es leider, finde ich, viel zu wenig, wird darüber nachgedacht, weil das eigentlich der Fragen, wo ich hoffe, dass das bei euch weitergeht nach dem heutigen Gottesdienst, weil das ist eigentlich der Wahnsinn. Wenn ihr euch das mal überlegt, dass der Mensch wird und Mensch bleibt, was das für Folgen hat für uns. Das Erste, hatten wir letzte Woche auch so ein bisschen, dass Jesus ja kam, um uns Gott zu zeigen und Gott vorzustellen. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann hätten wir wahrscheinlich, wäre man vieles, vieles anders. Da würde der Gottesdienst hier ganz, ganz anders ablaufen, weil wir eine ganz andere Vorstellung von Gott hätten. Wir wissen gar nicht genau, wie der ist. Wie ist es, wenn wir beten? Ist euch aufgefallen, wie wir hier beten? Wir beten meistens zu Jesus Christus. Weil, wenn wir jetzt an Jesus denken, dann haben wir ein Bild von Gott uns gegenüber. Dann haben wir eine Vorstellung, wie der ist, was ich dem beten kann, was ich den bitten kann. Und das ist nicht abstrakt. Kommt gleich noch auf den Heiligen Geist. Jetzt stellt euch vor, in der Bibel wird nur vom Heiligen Geist die Rede sein. Ja, wie betest du zu einem Geist, wo du keine Ahnung hast, wie dieser Geist ist, was den ausmacht, wie der funktioniert? Aber durch Jesus wissen wir ganz viel von Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist ja für uns auf einmal ganz greifbar. Da haben wir eine Person, ein Wesen, ein Verhalten vor Augen und so beten wir auch. Wenn wir jetzt zum Heiligen Geist beten, dann sagen wir zwar Heiliger Geist, aber eigentlich ist unsere Vorstellung auch vom Heiligen Geist massiv geprägt von Jesus Christus. Wenn in der Bibel heißt, der Heilige Geist ist der Tröster, dann denkst du vielleicht, wie andere Menschen trösten. Aber eigentlich hast du ganz oft im Kopf, wie Jesus Christus Menschen getröstet hat. Und deswegen schließt du automatisch drauf, naja, so macht es der Heilige Geist wohl auch, wie Jesus macht. Oder im Alten Testament, was ist deine Vorstellung von Gott? Wenn du Jesus nicht kennen würdest, dann würdest du wahrscheinlich vielleicht manchmal Angst haben, weil das nicht immer so ganz berechenbar ist. Aber heute lesen wir das Alte Testament, dem Gott Vater, immer aus dem Blick, wer Jesus ist. Und haben ein ganz anderes Verhältnis. Die Bibelstellen tun wir ganz anders interpretieren, weil wir von Jesus, von diesem Blick her kommen. Und überhaupt will ja Jesus ganz großes Vertrauen schaffen, dass wir ihn kennenlernen und ihm unser Leben anvertrauen und ganz viel beten und bitten. Weil die Art und Weise, wie er Wunder macht, das hat er uns eben gezeigt im Neuen Testament. Gott könnte ja ganz anders Wunder machen. Also ich habe mir mal überlegt, so gibt es so viele so skurrile Filme, wo irgendeine Macht auftaucht und sich zeigt. Ja, jetzt stell dir mal vor, ich würde jetzt beten, dass jemand, der krank ist, gesund wird. Und dann würde dieser Gott sagen, ja, mache ich. Und ich mache das so, dass ich jetzt das Dach von dem Haus runterreiße. Dann geht ein riesen Wirbelsturm und die Person, für die gebetet wurde, die würde von dem Gott in den Himmel hochgezogen, durch die Lüfte gewirbelt. Wir sitzen alle hier völlig erschrocken, erstarrt hier. Die lässt ihn wieder runterfallen und dann ist er gesund. Was würdet ihr denken, würden wir öfters beten, dass Jesus Wunder tut? Das wäre doch, ey, wir wären alle völlig verstört, ja, von Gott. Wenn der so wäre, da wären wir alle völlig verstört und hätten Angst vor diesem Gott. Und jetzt lesen wir aber in der Bibel, macht es Gott so, dass wir ihm vertrauen. Wenn er Mensch wird und wie er den Menschen zugeht, dann geht er auf die Leute zu. Er bewegt sich auf Augenhöhe. Er hört sich ihnen an. Er berührt sie zum Teil. Wenn er Wunder macht, dann ist es immer so, dass es Menschen nicht verstört, sondern dass Menschen schon erstaunt sind, aber Gott loben und dankbar sind und fröhlich sind und ihr Vertrauen zu Gott wächst. Und deswegen würde ich sagen, ist Jesus Mensch geworden, um uns entgegenzukommen, um uns seine Göttlichkeit greifbarer und zeigbarer zu machen, dass wir unser Vertrauen in ihm größer werden. Deswegen hat er Knechtsgestalt angenommen. Deswegen wurde einer von uns, um uns zu zeigen und Vertrauen zu wachsen. Das Zweite, was Jesus meines Erachtens die Konsequenz davon ist, natürlich hat er uns erlöst. Er hat uns gerettet, er hat uns erlöst. Er war nicht nur der Träger, also der Mensch war nicht nur Träger des Logos und ging dann wieder, sondern wir sehen, Gott hat uns wirklich sich selber geopfert. Und deswegen, also Johannes 1,7, das Blut seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Und es wird jetzt immer so weiterformuliert, oder Johannes 6, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Also das ist so, dass praktisch Jesus für uns als ganzer Gott und ganzer Mensch stirbt und das für uns eben auch so sichtbar wird. Deswegen, wenn wir jetzt ein Abendmahl feiern, habe ich mir auch überlegt, das ist eigentlich interessant, dass wir das in zwei Gestalten feiern. Im Brot und im Wein oder Saft jetzt bei uns. Und das ist eigentlich auch eine Erinnerung, dass er Mensch geworden ist. Dass er praktisch sein Leib gegeben hat und dass er sein Blut gegeben hat. Dass er Mensch geworden ist und dass er das auch geblieben ist. Und das Dritte, Gottes Eigenschaften können durch die angenommene Menschheit hervorleuchten. Also ich würde sagen, wir verstehen auf einmal Gottes Eigenschaften. Zum Beispiel allmächtig. Was heißt denn allmächtig? Allmächtig, ich behaupte, das sind alles Wörter, die ganz, ganz viel von der Bibel beschrieben wurde. An den Wundern zeigt uns Jesus, dass ihm alles mächtig ist, alles möglich ist. Wir haben immer nur Grenzen. Eigentlich wollte ich euch eine Schere mitbringen hier, die habe ich jetzt vergessen. Eine Schere ist begrenzt, wie weit die aufgeht, wie groß die ist. So viel Papier kann die schneiden. Ne? Irgendwann ist da finito. Dann brauchst du eine nächstgrößere Schere und dann brauchst du eine Maschine und so weiter. Ja? Aber wenn wir wissen wollen, was Allmacht ist, wenn Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, dann sehen wir an Jesus, wie das ist. Da leuchtet sozusagen Gottes Eigenschaften an Jesus. Oder und deswegen ist für uns Gott da so greifbar und nahe. Oder wenn wir beten, dann machen das ja manche Menschen, dass sie sich einen Stuhl hinstellen neben sich, wenn sie beten. Warum? Weil sie dann sagen, naja, ist für mich einfach als Hilfe, als Vorstellung, dass jetzt Jesus, wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage, dass der jetzt da ist. Aber warum eigentlich einen Stuhl? Du könntest ja auch einen Eimer hinstellen. Du könntest ja auch eine Schüssel oder ein Glas oder, keine Ahnung, einen Besen. Warum einen Stuhl? Weil wir die Vorstellung haben, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist und in dieser vertrauten Weise auf Augenhöhe uns gegenübersteht, oder? Das ist doch der Hammer, wisst ihr? Und dann das Letzte, da gibt es mal vermutlich noch mal eine extra Predigt dazu. Wir haben jetzt ja bald Himmelfahrt. Und jetzt ist Jesus gestorben, auferstanden. Und wie ist er in den Himmel aufgefahren? Hat er seinen Körper hier gelassen? Und ist nur als Logos wieder aufgefahren? Nein, es heißt, der Herr nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ist in den Himmel aufgenommen und setzt sich zur Rechten Gottes. Also der menschgewordene Sohn ist auferstanden, hat einen neuen Körper bekommen und ist als ganzer Jesus Christus in den Himmel aufgefahren. Also das ist mal nochmal ganz interessante Frage, mal nachzugehen, warum ist er nicht nur wieder als Gott gegangen und hat den Körper hier gelassen, sondern ist als Ganzer in den Himmel aufgefahren. Also, da kommt sicher nochmal eine Predigt, weil das ist Wahnsinn, ja, wenn ihr euch das mal überlegt. Und deshalb habe ich versucht, diese Predigt zusammenzufassen oder dieses Thema, warum Jesus Mensch wurde. Und dann ist für mich eigentlich am Ende ein Symbol übrig geblieben. Ich muss euch sagen, das ist für mich ein ganz, ganz tiefer Ausdruck von Liebe. Von Liebe, ja. Ich habe neu verstanden für mich, dass der gekommen ist für dich, um uns Gott wirklich nahe zu bringen, um Augenhöhe zu schaffen, um uns zu helfen, zu verstehen, wer dieser Gott ist, um diese Beziehung zu leben, zu wissen, wie das funktioniert, um unser Vertrauen zu wachsen, dass wir wirklich viel beten und von ihm viel erwarten. Wenn er sagt, mir ist alles möglich, dann nicht nur wie so eine Schere, dass man sagt, naja, ein bisschen was kann er, aber auch nicht mehr, sondern nein, du kannst wirklich von dem Großes erwarten, den Großes bitten, weil, und damit wir da immer wieder dran erinnert werden, was es bedeutet, feiern wir jetzt dieses Abendmahl. Und ich freue mich ganz arg, dass es jetzt genau da reinpasst. Weil der wirklich Mensch geworden ist, hat sein Leben hingegeben für uns, Und als er am Kreuz gestorben ist, ist sein Körper gestorben und sein Geist gestorben. Ist Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden. Und da wollen wir uns heute erinnern und das jetzt miteinander feiern. Und ich lese jetzt die Einsetzungsworte aus dem Korintherbrief. Wo nochmal dran erinnert wurde, was heißt in der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es und in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tu das sofort ihr, so oft ihr von ihm trinkt, damit er unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündigt ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Als Jesus Christus, als Mensch gewordener und auferstandener Herr, wird er so wiederkommen. Und das bedeutet wiederum, dass wir den erkennen. Also da kommt nicht sein Geist wieder, sondern da kommt der Mensch gewordene wieder. Und wir werden ihn deshalb erkennen. So, ja klar, der war ja Mensch. Wir wissen, wer der ist, Leute. Wir kennen den. Und dafür möchte ich jetzt Danke sagen und gerne beten. Und der Jesus Christus ist für mich ein Geheimnis, wo ich selber nicht fassen kann, aber immer wieder staunen kann, dass du zu uns runtergekommen bist, Mensch wurdest, dich erniedrigt hast und am Ende sogar dein Leben am Tod, am Kreuz gegeben hast, Herr Jesus. Ich danke dir, dass ich nicht an einen Geist glauben muss, irgendeine Vorstellung von Gott haben muss, wo ich Angst habe, wo ich nie weiß, was passiert, wo ich immer überfordert bin, sondern ich danke dir, dass ich einen Gott habe, wo bewiesen hat, dass er für uns ist. Und wo ich eine klare Vorstellung habe und ein klares Bild, wo jedes Kind versteht, wie man seinem Leben anvertraut. Und wie man bitten kann und danken kann und wie man mit dem umgeht und Beziehung lebt. Und ich bitte dich jetzt, wenn wir jetzt Abendmahl feiern und uns das gegenseitig zusprechen, dass wir berührt werden von dir und es nochmal durch das Schmecken auch klar wird, du bist wirklich Mensch geworden, zu uns gekommen, Herr. Lass uns das schmecken und erleben. Amen.